Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Werder Bremen zu Gast in Heidenheim. Tabellenletzter und eine Mannschaft, die den Grün-Weißen irgendwie nicht liegt. Es gibt keine 3 Punkte, eine Partie, die noch länger nachhallen wird, denn da wäre doch irgendwie deutlich mehr drin gewesen oder gar deutlich weniger, wenn Mio Backhaus nicht gewesen wäre. Genau darüber sprechen wir mit euch. Ihr habt wie immer eure Gedanken mit uns geteilt unter unserer WhatsApp-Nummer der 0160 98213 mal die 8 und die 4. Und wir dosieren die mal rein in diesem Podcast, der heute getragen wird von meinem Deichstubenkollegen Malte Bürger. Moin erstmal, Malte.
Oh, danke für den schönen Empfang. Den soll ich jetzt auch noch tragen. Hei, so viel Lasten. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich der richtige Mann für bin. Aber ich guck mal, ich gebe mein Bestes, wie immer.
Ja, und dabei hast du das wahre Martyrium ja schon hinter dich gebracht. 8 Stunden, 45 Minuten bist du nach Heidenheim gereist. Ich frage mich ja, wie geht's dem Pferd? Ich meine, das nächste Mal vielleicht irgendwie ein Verkehrsmittel mit Motor oder was meinst du?
Ja, ich will jetzt auch nicht wieder dieses Bahnbashing betreiben, ne? Also, aber trotzdem, es ist halt schon echt eine Ochsentour hier runter. Und wenn du sagst, das Martyrium liegt hinter mir, ich muss ja auch irgendwie wieder nach Hause kommen. Also ich habe ein bisschen Angst vor der Rückreise, aber wir schauen einfach mal. Was tut man nicht alles für Werder? Und dann wird man auch noch so verwöhnt. Oh Gott, nein. Also ja. genug der Häme. Aber also ich habe auch kurz, also gerade in der ersten Halbzeit habe ich da heute gesessen. Okay, krass, dafür habe ich mir das jetzt angetan. Andererseits, ich bin halt schon Freitag angereist. Wir haben noch 2 nette Werder-Fans hier abends in einem Pub getroffen. Beste Grüße gehen raus an Flo und Sören. Da wurde das ein oder andere Getränk verhaftet. Insofern war es dann doch ein ganz schöner Start. Heute aber natürlich komplett alkoholfrei im Stadion, wie immer.
Das klingt ja fast nach einer Lustreise. Wäre das Spiel heute nicht gewesen, oder?
Ja, wäre das Spiel nicht gewesen. Jetzt würde ein schöner Kurzurlaub sein können. So ist es dann doch sehr harte Kost gewesen.
Und Lustreise. Lass mal auf das Spiel schauen. Das hat mich zumindest meine Wallungen konstant halten lassen. Ganz einfach, weil da wahnsinnig viel los war auf dem Feld. Ich glaube, Sky hat es so zusammengefasst und gesagt, also für den neutralen Zuschauer war das die beste Unterhaltung. Nun sind wir jetzt nicht ganz neutral, obwohl wir es eigentlich sein sollten, aus unserer Rolle heraus. Aber man kann ja wirklich mal festhalten, Mio Backhaus hält die Mannschaft überhaupt im Business. Dann geht die 2-mal in Führung gegen den Tabellenletzten und kann den Sack einfach nicht zumachen am Ende. Ich frage mich ja, ist das Glas aus Werder-Sicht jetzt halb voll oder halb leer mit diesem einen mitgenommenen Punkt?
Ja, eher schon halb leer, ne? Also klar, wenn du das ganze Spiel anguckst, dann kannst du hier auch verlieren und dann darf sich hinterher wirklich überhaupt keiner beschweren, weil Werders Auftritt einfach schwach war. Klar, du hast dann 2-mal die Führung, kannst das Ding irgendwie gewinnen. Wäre mega schmeichelhaft gewesen. Dass es nicht klappt, zeigt auch, wo Werder noch überall dran arbeiten muss. Aber wirklich, also dass es von der ersten Minute an so, so schwierig läuft, das ist, glaube ich, das große Problem. Wenn du sonst, gucken wir nur auf die nackten Zahlen und sagen jetzt mit 8 Punkten nach dem Auftaktprogramm, das ist irgendwie insgesamt noch okay. Wenn du dir aber eben diese Leistung hier anguckst, dann ist dann eben eher halb leer, weil das war wirklich sehr, 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 sehr wenig.
Ja, und es ist auch deshalb nicht okay, wenn man es jetzt mal andersrum betrachtet, weil es ja immer hieß, genau in diesem Spiel musst du die 3 Punkte holen. Mhm. Das war jetzt nicht der Fall. Unsere Nachspieldeich-Crew sieht das folgendermaßen. Daniel schreibt, leider von der Leistung her wieder ein Rückschritt. Heidenheim war uns von der Einstellung und dem Einsatz einen deutlichen Schritt voraus. Die erste Halbzeit war eine der schlechtesten der letzten Monate. Das muss man so klar sagen. Von einem frühen Pressing und schnellem Umschaltspiel war nicht zu sehen, eine Weiterentwicklung ebenfalls nicht. Klaus aus Hamburg wiederum hat das Spiel ganz anders wahrgenommen. Ich finde, Werder hat das richtig gut gemacht gegen starke Heidenheimer, vor allem mit all den Änderungen. Pieper und Backhaus und Čović kommen rein und machen das top. Es wird immer besser. Wir werden unsere Fehler in der Defensive abstellen. Ein paar Spiele nach vorne gibt es auch Fortschritte. Ich bin sehr optimistisch für die Zukunft. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell nicht mehr an Duxch und Zetterer denke. Um ehrlich zu sein, habe ich doppelt gecheckt, ob dieser Eintrag von Klaus auch von heute ist. Ist er. Malte.
Klaus, ja, ich finde den auch sehr positiv.
Ich bin auch überrascht. Ja, Klaus, ich liebe liebe Optimisten, nichts gegen dich, verstehe mich nicht falsch, aber es ist schon interessant, also dass du das wirklich in all diesen Farben malst. Malte, bleiben wir zunächst mal bei der ersten Halbzeit. Ich muss ja sagen, meine Euphorie hält sich da in Grenzen, wenn ich drauf schaue. Da war wenig Tempo auszumachen, keine Aggressivität, viele Ballverluste. Wie hast du es gesehen und ja, kannst du Klaus verstehen, der dem Spiel etwas Positives abgewinnen kann?
Nee, kann ich tatsächlich in der Phase überhaupt nicht. Also es war erschreckend leidenschaftslos, wie Werder da agiert hat. Die sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Im Mittelfeld klafften enorme Lücken. Also Heidenheim konnte ja wirklich machen, was es wollte. Und die sind ja nun nicht bislang in dieser Saison damit aufgefallen, viele Torschüsse zu produzieren. Und haben alleine, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, 9 oder 10 in der ersten Hälfte gehabt. Ja. Also das sagt schon sehr, sehr viel aus. Von der ersten Minute an weg gleich so ein ganz, ganz schlimmer Fehlpass auch noch von Sugawara. Mhm. Dann muss wirklich Backhaus da, glaube ich, in den ersten 10 Minuten schon 3-mal retten, damit es dann nicht schon lichterloh brennt, ergebnistechnisch. Also es war eigentlich alles dafür bereitet, dass Werder mit 0-3 zur Pause zurückliegt. Und da hätte sich wirklich, wie ich schon vorhin gesagt habe, niemand drüber beschweren dürfen. Das war einfach, das war wirklich erschreckend. Natürlich, die Umbauten, die sind ein Grund dafür gewesen, wenn du aus einer Länderspielpause kommst, wo du nicht viel Zeit hast, dich einzuspielen und dann auch noch Veränderungen vornehmen musst, dann fällt kurzfristig, wenn auch aus schönen Gründen, weil Senelin Vater geworden ist, der eben auch noch aus auf der 6. Das ist für eine Mannschaft wie Werder einfach nicht so gut wegzustecken, wenn du ohnehin Probleme an allen Ecken und Enden da momentan hast, was die Eingespieltheit angeht. Ich will jetzt nicht alles madig reden, es gibt ja auch vernünftige Momente, aber eben dieses Verständnis untereinander auf dem Platz ist ja noch nicht so vorhanden, wie man sich das wünscht.
Ja, erstmal Glückwunsch an Senelinen, der heute tatsächlich gefehlt hat, finde ich auch. Dann hast du das Verletzungspech, du hast eine fast blanke linke Seite, musst entsprechend reagieren. Allerdings, wir haben in den letzten Wochen ja immer wieder über das Ankommen der Spieler im System gesprochen. Da denkt man sich jetzt auch, es ist irgendwie Oktober, später Oktober, das müsste inzwischen abgeschlossen sein. Werder 81 bringt hier auch seinen Einwand rein. Irgendwie hat man das Gefühl, dass viele Spieler noch nach ihrer perfekten Position im neuen Bremer System suchen. Puertas ist auf den Außen und als Sechser total verschenkt. Wenn er aber auf der Zehnerposition spielt, nimmt er Schmied den Platz weg, wo der eigentlich spielen müsste. Leider ist dieser im Sturmzentrum und auch auf den Außen nicht optimal aufgestellt. Meiner Meinung nach sollte Werder mit 2 echten Außenspielern spielen und mit Schmied oder Puertas auf der 10. Dann müsste einer von beiden leider auf die Bank. Was meint ihr? Also erstmal meint Werder 81 die perfekte Position, haben einige Spieler noch nicht gefunden. Er macht sich Gedanken über Puertas und Schmied, die beide auf der 10 spielen könnten. Ist es jetzt ein Luxusproblem, das Werder hat, oder ein echtes taktisches Dilemma, das Horst Steffen lösen muss? Vor allem, wie löst man es, ohne einen der beiden zu opfern?
Ja, also es ist wirklich, also dass Puertas diesmal Sechser spielen musste, war eben diesem kurzfristigen Linienausfall geschuldet. Natürlich hätte Horst Steffen da auch irgendwie anders reagieren können. Wir haben ihn hinterher gefragt, ob er auch nach diesem Spiel mit seinen Aufstellungsentscheidungen glücklich ist. Und er hat gesagt, er wird das jetzt nochmal ganz genau analysieren, aber so im ersten Moment, im ersten Nachgang nach dem Spiel hat er nicht das Gefühl, dass er sich irgendwo falsch entschieden hätte. Ich finde auch, dass Puertas auf der 6 also wirklich überhaupt nicht stattgefunden hat, eine ganz schwache Leistung gebracht, und ich glaube auch, dass dieses, ja, da sind wir wieder bei der Eingespieltheit. Auf der einen Seite ist es halt wirklich ein Vorteil, dass diese Spieler, die wir gerade genannt haben, und da kann man sicherlich auch noch einen Samuel Bangula mit reinnehmen, dass die flexibel vorne oder auch ein Stück weit dahinter agieren können. Aber dafür muss erstmal das Grundgerüst stehen. Und das tut es eben noch nicht. Du kannst in der Theorie halt toll auf den Gegner reagieren. Ich finde zum Beispiel, haben wir vor 2 Wochen drüber gesprochen, dass es gegen St. Pauli vernünftig geklappt hat, Romano Schmid als vorderste Spitze aufzubieten und dahinter die anderen Mittelfeldakteure dann auch. Das hat da funktioniert. Jetzt wurde wieder leicht umgebaut. Und das war sicherlich auch für den Gegner entsprechend gar nicht mal falsch, aber die Umsetzung hat halt wirklich 0,0 funktioniert. Und wenn du dann einfach nicht diese Routinen hast, auf die du dich da sowieso verlassen könntest, dann wird es halt eben schwer. Und deswegen ist das im Moment, ist es kein Luxusproblem, das soll, könnte es irgendwann mal werden. Im Moment ist es tatsächlich so, dass man einfach aufgrund dieser vielen Umbauten, die man vornehmen muss, und das hat immer Auswirkungen auf den Rest der Mannschaft, da einfach noch nicht so gefestigt ist, dass es gut funktionieren kann. Ich glaube tatsächlich nicht, dass man jemanden opfern muss, um das noch zu sagen. Also ich glaube, es kann mit beiden sehr gut funktionieren, eben weil sie so flexibel sind. Aber es muss dann eben die gewisse Basis dafür vorhanden sein.
Wobei bei Flexibilität denke ich dann auch immer an die eierlegende Wollmilchsau oder an die Karte, die der Italiener anbietet, der aber auch noch Chinesisch und Indisch mit drauf hat. Kriegst du das Beste aus allen drei Welten, aber vielleicht ist das gerade nicht so on point. Ist natürlich jetzt ein Vergleich, der hinkt. Aber worauf ich hinaus will, ist jetzt, wenn wir über Alternativen sprechen, was wäre denn die Möglichkeit noch auf der 6 gewesen? Wen hättest du denn da spielen lassen können statt Puertas?
Also man kann natürlich einen Leonardo Bittencourt da reinschmeißen, das hätte funktionieren können. Jetzt ganz weit hergeholt wäre ein Skelly Alvero, aber der bietet zwar jetzt etwas Besseres ein bisschen im Training an, aber auch noch nicht so, dass man sagen würde, der funktioniert direkt von Beginn an. Also Leo Bittencourt hätte man sicher bringen können. Ich hatte auch Horst Steffen gefragt, warum er beispielsweise Leo Bittencourt nicht von Beginn an gebracht hat, sondern sich für Patrice Čović entschieden hat, was ja durchaus auch eine Überraschung auf der 8 gewissermaßen war. Man hätte ja da wirklich denken können, dann nehmen wir den routinierten Mann. Hat Horst Steffen aber auch gesagt, er ist davon ausgegangen, dass es tiefe Läufe gibt, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Und das ist einfach etwas, was Patrice Čović in seinen Augen sehr, sehr häufig anbietet, weil er natürlich bei der Auswahl, die Werder da hat, sicherlich noch, auch aufgrund seines Alters, der Laufstärkste ist. Er hat gesagt, er ist eigentlich zu gut, um nicht als junger Spieler auch mal seine Chance zu bekommen. Deswegen hat er gespielt, hat sicherlich nicht alles geklappt und er war ja eben auch nicht Sechser, sondern Achter. Aber das waren so die Entscheidungen, um das mal so ein bisschen hintergründig zu erklären, was Horst Steffen sich dabei eben gedacht hat. Und also ich, wie gesagt, bei Puertas war ich auch überrascht. Ich glaube auch, dass man jetzt erkannt hat, dass da auf der 6 zumindest in dieser Form keine Hilfe ist.
Schmied und Puertas hat übrigens auch Philipp aus Köln im Blick, der jetzt nach Düsseldorf gezogen ist. Das hat er uns noch mitgeliefert, da sage ich jetzt mal nicht zu. Der findet Folgendes.
Es war nicht das, was ich eigentlich erhofft hatte, weil Werder ganz lange überhaupt nicht ins Spiel gefunden hat und es mich ein bisschen erschreckt, wie wenig Impact die Offensivreihe hat, namentlich Schmied und Puertas, immer mal wieder aufblitzen lassen, wie gut sie eigentlich Fußball spielen können, aber das war dann doch ein bisschen wenig.
Ja, wie bewertest du denn deren Leistung, Malte? Ich muss ja sagen, also Schmied zum einen gibt da zwei Vorlagen für die jeweiligen Tore. Mhm. Andererseits habe ich bei ihm auch heute wirklich sehr, sehr viele Fehlpässe gesehen. Also mir hat er nicht so gefallen wie sonst, muss ich
hinzufügen. Nee, also er war natürlich in der ersten Halbzeit, als es ohnehin bei Werder schwach lief, lief es bei ihm auch nicht gut, weil einfach Werder es überhaupt nicht geschafft hat, gute Ballbesitzphasen zu haben, die Bälle in die Tiefe auch zu bekommen. Das ist, glaube ich, ja tatsächlich irgendwie nach 40 Minuten das erste Mal gelungen, als Patrice Čović mal ein Stück durchgebrochen ist. Vorher gab es ja dann diese Halbchance von Jens Day, also da sahen sie natürlich alle offensiv schwach aus. Was man ihm halt immer wirklich zugute halten muss, ist, dass Romano Schmid wirklich nie aufgibt. Ne? Der läuft halt unermüdlich an, auch wenn es manchmal vergebliche Läufe sind. Das gehört eben auch zur Wahrheit dazu. Und klar, wenn er seine zwei Tore vorbereitet, dann ist das erstmal unter dem Strich jetzt auch nicht schlecht, weil dafür ist er ja per se erstmal da, um Tore vorzubereiten. Dass das jetzt kein rundum perfekter Tag für ihn war, ich glaube, das hat man auch erkannt. Aber das, da ist er eben dann auch abhängig von den Nebenleuten. Und wenn es da insgesamt nicht funktioniert, dann wird es natürlich auch für einen Spieler wie Romano Schmid dann sehr schwer.
Und dass Puertas nicht gut auf der 6 funktioniert hat, das haben wir ja eben schon eingesammelt,
ja, genau.
Im Grunde. Oder willst du da noch ein paar Worte machen? Nee, ne?
Das tatsächlich. Also da ist eigentlich, eigentlich alles gesagt. Also es war heute wirklich ein sehr, sehr schwacher Auftritt. Ich hätte mir sogar gewünscht eigentlich, dass er schon zur Pause runtergeht. Auch in der Hinsicht haben wir nochmal bei Horst Steffen nachgefragt im Nachgang. Und er sagte auch, es waren sicherlich einige Spieler dabei, die man zur Pause hätte runternehmen können, die sich dafür beworben haben. Er hatte sich dazu entschieden, obwohl er, das hat er uns auch erzählt, in der Pause wirklich sehr, sehr laut geworden ist und da wirklich richtig auf den Tisch gehauen hat und gesagt, dass es so nicht weitergehen kann. Er wollte diesen Spielern nochmal die Chance geben, zu beweisen, dass sie es anders können. Man hat dann aber, glaube ich, auch relativ schnell an den Auswechslungen gesehen und auch insgesamt an halt seiner Gemütslage, dass er mit dem eben doch nicht zufrieden war. Und ich kann mir da gut vorstellen, dass es entweder direkt eine Umbesetzung gibt, weil er zu enttäuscht ist, oder dass es dann nächstes Mal oder künftig dann auch tatsächlich mal nach 45 Minuten schon Wechsel gibt. Also sich davor verwehren will er auf gar keinen Fall.
Und dicke Schäumung gab es auch bei Romano Schmid nach dem Spiel. Der war ziemlich angefressen am Sky-Mikro. Also ich musste mich erstmal schütteln. Also in der Form hatte ich das von ihm jetzt nicht erwartet. Da gab es nämlich einen verbalen Angriff auf die Defensive. Es wurde hier die fehlende Kommunikation bemängelt. Erstaunlich scharf. war er da einfach jetzt noch in seinem Tunnel und hat sich verbal aus der Deckung getraut und bereut das im Nachgang oder rumort's da gerade kräftig hinter den Kulissen nach so einem Spiel?
Also er war sicherlich noch im Tunnel und die ersten Emotionen, also er ist halt eben ein Spieler, das ist dann quasi die Schattenseite dessen, dass er 90 Minuten lang wirklich einfach nicht aufgibt. Natürlich will der dann noch gewinnen und ist dann super frustriert, wenn es nicht klappt. Dass er sich nicht scheut, auch intern den Mund aufzumachen, ist, glaube ich, mittlerweile bekannt und da spricht er auch mal unbequeme Dinge an. Und ich glaube, dass er es diesmal getan hat, wird ihm trotzdem nicht so zugutekommen. Also wir haben Clemens Fritz direkt hinterher damit konfrontiert mit den Worten und er hat auch gesagt, ey, wir sollten jetzt partout nicht damit anfangen, hier auf andere zu zeigen und die Schuld von vorne nach hinten und von hinten nach vorne zu schieben. Also das hat mich wirklich auch gewundert. Ich hatte das zwar schon gesehen, auch in der ersten Halbzeit gab es eine Szene, wo Romano Schmid super unzufrieden mit der Art des Herausspielens von Karin Koulibaly war und den wirklich richtig laut angeschrien hat. Aber die Art und Weise, wie er es dann halt eben auch bei Sky so öffentlich vorgetragen hat, hat mich schon überrascht. Also es erinnerte ja so ein bisschen an den vergangenen Februar, erinnert sich vielleicht der ein oder andere noch, da hatte Werder gerade 0-5 in Freiburg verloren, ja dieses unsägliche Spiel. Und da war ja auch aufgefallen, da war er zwar nicht vor die Mikros getreten, aber dass Romano Schmid ja am Mittelkreis war es, glaube ich, nach einem Gegentreffer, Justin Ginmar da richtig gestenreich zusammengestaucht hat und es da Diskussionen gab, woraufhin Ole Werner im Nachgang, ohne Namen zu nennen, gesagt hat, dass viele Spieler momentan damit beschäftigt sind, die Schuld woanders zu suchen und man würde da garantiert jemanden finden, aber das heißt nicht automatisch, dass der besser war als man selbst. Also da hatte es ja ordentlich gekracht, auch intern. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch diese Worte jetzt intern nicht gut ankommen, weil sowohl Clemens Fritz als auch ganz besonders Horst Steffen, der lebt ja, seitdem er hier ist, vor, dass er dieses gute mannschaftliche Miteinander in den Fokus rückt. Also natürlich darf es da mal krachen und da soll auch intern die Defizite angesprochen werden, aber bitte intern in dieser Gruppe. Und da hilft es jetzt nicht, da von außen da ja im Prinzip so eine Schelte zu betreiben und sich es herauszunehmen, die anderen Kollegen da hinten zu kritisieren. Ich verstehe, also es sind ja auch nicht alle Argumente falsch. Also natürlich, wenn er sagt, dass in den Momenten nicht gut verteidigt wurde, hat er ja nicht mal Unrecht. Also er spricht ja im Prinzip eine Wahrheit aus, aber für die Mannschaft selber ist das natürlich eigentlich Gift. Für uns als Medienschaffende ist es natürlich toll, dass er es tut, aber ich weiß nicht, ob er sich selber und auch der Mannschaft damit jetzt wirklich einen Gefallen getan hat.
Ja, du machst damit halt auch einen Graben auf. Insbesondere total. Hat er zum einen die Kommunikation in den Blick genommen und hat dann ja nochmal so leicht verklausuliert gesagt, mir ist egal, wie die reden, ob auf Deutsch, auf Englisch oder in einer anderen Sprache. War so ein bisschen meine Interpretation, dass er da auch einzelne Spieler mit meint. Oder ist das jetzt überinterpretiert?
Ich glaube, er hat es dann wirklich auf die Szene bezogen. Ne? Also wenn da dieses Deutsch und Englisch, also wir haben beim 2-2 einfach deutlich gesehen, dass da die Abstimmung nicht richtig funktioniert hat. Sugawara verliert da quasi im Rücken dann den späteren Torschützen aus den Augen, weil da so die Übergabe nicht stimmt. Amos Pieper kann, der für mich insgesamt, kann man ruhig auch mal erwähnen, wirklich eine gute Leistung gebracht hat, dafür, dass der jetzt wochenlang draußen war, kann dann auch nichts mehr machen. Karim Koulibaly verliert vorher das Kopfballduell. Also da sind einfach mehrere Sachen falsch gelaufen, weil eben, da sind wir wieder beim Thema, die Abstimmung nicht stimmt. Und natürlich ist das ein Faktor, das siehst du auch im Training. Du hast halt viele Spieler unterschiedlicher Sprachen, Nationalitäten auf dem Platz und das musst du erstmal koordiniert bekommen. Das funktioniert im Training recht gut, weil Rafael Duarte halt super viele, der Co-Trainer von Horst Steffen, super viele Sprachen spricht, immer die richtige Ansprache so wählt, dass alle Spieler mitkommen. In einem lauten Stadion, auch wenn das jetzt hier bei 15.000 in der Freud Arena nicht mega laut war, ist es trotzdem schwieriger, die kurzen, schnellen Begriffe schnell zu übermitteln, weil du vielleicht erstmal überlegen musst, in welcher Sprache sage ich das jetzt überhaupt? Reicht manchmal, dass du irgendwie winkst oder so, um das Problem zu lösen? Das ist wirklich ganz, ganz schwer, aber natürlich brauchst du eine klare Ansage. Also entweder musst du dich auf 5 Worte einigen, die du da einfach brüllst, aber es muss halt das Feintuning besser werden. Aber auch da, also ein Amos Pieper und ein Sugawara, die haben halt ein paar Mal im Training jetzt zusammengespielt, aber so richtig eingegroovt hat sich das eben auch noch nicht. Und das ist sicherlich eine Baustelle. Drehen wir uns um das Dauerthema, dass dieses Feintuning einfach noch nicht da ist. Das ist halt das Los dessen, dass Werder den Kader erst so spät zusammen hatte. Und deswegen fühlt sich das irgendwie immer noch so ein bisschen nach Vorbereitung an. Aber es geht natürlich um total viel.
Da muss Pieper einfach nochmal sein Japanisch ein bisschen schärfen an der Stelle. Oder
soll aber mit Mio nochmal ein bisschen lernen.
Auf Bremisch. Oder? Ja, da, es muss irgendwie muss es einen gemeinsamen Nenner geben. Am besten Bremisch, am besten Bremisch. Okay, ja. Aber das ist ganz interessant, dass du das nochmal so erklärst, auch weil ich meine, die Stadionkulisse, die war jetzt nicht überbordend, ne? Also ich habe viele freie Sitze gesehen.
Ja,
das war
aber
ja eher also, so, als wird irgendwie die erste Kreisliga spielen.
Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Es ist tatsächlich ein bisschen surreal hier. Also ich will diesen Standort hier gar nicht schmälern, aber ich habe auch schon Bundesliga-Städte erlebt, wo es halt wirklich richtig gelebt wird, dieses Bundesliga-Fußball-Ding. Und hier kommst du halt hin. Also wie gesagt, ich habe gestern so 5, 6 Fans gesehen. Und heute, dadurch, dass wir ja immer länger im Stadion sind, bis wir die ganzen Stimmen eingesammelt haben, gehst du dann natürlich auch einen Ticken später raus. Also es war dann irgendwie schon 7:30 oder so, oder lass es 7 gewesen sein. Hätte mir da einer erzählt, hier fand vor 2 Stunden noch ein Bundesligaspiel statt, hätte ich als Außenstehender auch sagen können, ja, ja, klar, und was willst du mir noch erzählen? Also es ist schon ein sehr, sehr spezieller Standort hier. Er hat aber auch seinen Charme. Es ist halt alles noch so ein bisschen down to earth und diese ganz große Welt ist hier nicht angekommen. Das finde ich, hat halt auch seine Daseinsberechtigung, aber man muss sich erstmal drauf einlassen.
Ja, und die 5, 6 Fans, die du gesehen hast, das war wahrscheinlich die Ultraszene von Heidenheim. Und der Rest musste einfach jetzt dann auch schnell zum Abendessen, weißt du? Nein, also Scherz beiseite. Ich kenne Heidenheim auch, das ist wirklich ein zauberhafter Ort, aber es ist natürlich nicht eine Kulisse wie in Dortmund oder so. Ich meine, vergleichen wir hier gerade auch Äpfel mit Birnen.
Ja, genau. Gut, umso größer ist einfach nicht das, um das nochmal eben zum Abschluss zu sagen, umso größer ist das, was dieser Verein hier halt in den letzten Jahren geschaffen hat. Genau. Das muss man einfach sagen. Das ist ein Standort, der mit den Großen nicht mithalten kann. Deswegen stehen sie tabellarisch auch da, wo sie stehen. Frank Schmidt hat hinterher gesagt, alle reden hier davon, dass wir heute intensiv total gut gespielt haben, aber anders geht's für uns auch nicht, sonst haben wir in keinem Spiel der Liga eine Chance und sie haben es halt eben auf den Platz gebracht und das ist, glaube ich, das, was die Werder am meisten aufregt, dass sie das eben nicht gebacken gekriegt haben, obwohl du weißt, dass genau dieser Gegner das genau das tun wird. Sie haben im Prinzip genau das bekommen, was jeder vorher erwartet hat und Werder hat es trotzdem nicht auf die Kette bekommen, dagegen zu halten.
Ja, und das ist genau der Kern, den wir in fast jedem Kommentar von euch lesen, ne? Dass die Leidenschaft, der Biss gefehlt hat und dass Heidenheim genau das gezeigt hat. Und welcher Verein kann schon von sich behaupten, das Maskottchen hat einen Knopf im Ohr? Ja, auch nur die. Also das ist schon Premium, was die da abfeuern. So, zurück zum Thema. Ich möchte noch mal einmal auf den Kontext Kommunikation kommen. Luis aus Utrecht hat uns nämlich geschrieben, dem ist was aufgefallen. Nach vorne hatte ich über weite Strecken den Eindruck, dass Abläufe unklar sind. Meistens wurde er langsam gespielt, selbst dabei wurden noch recht viele Fehlpässe gemacht. Ich würde mal die Anzahl an Dirigierarmen heranziehen, mit denen Spieler immer wieder versucht haben, ihre Teamkollegen auf den Platz zu verschieben. Das ist mir vorher noch nie so extrem aufgefallen, aber es zeugt aus meiner Sicht davon, dass viele oft nicht genau wissen, wo sie eigentlich stehen oder hinlaufen sollen. Ja, sprechen die Arme dafür, dass die Abläufe tatsächlich noch unklar sind bzw. nicht richtig sitzen?
Ja, fast
hast
im Prinzip.
Die Arme hast du die auch wahrgenommen erstmal?
Ja, teilweise schon. Aber also es ist wirklich, es ist fast im Prinzip gut das zusammen, worüber wir jetzt hier fast 20 Minuten schon reden. Also das ist tatsächlich so. Wenn du, also irgendein Mittel musst du finden, um da für die richtige Struktur zu sorgen. Und wenn du dich halt nicht immer verbal sozusagen committen kannst, dann, ganz schlimmes Wort, committen, dann musst du es halt irgendwie mit Gesten versuchen, das so hinzukriegen. Es ist tatsächlich ein Zeichen dessen, dass es eben noch nicht rund läuft.
Schauen wir mal ganz grundsätzlich aufs taktische Geschehen auf dem Spielfeld und hören unseren Deichstubenfreund und Taktik-Experten Tobias Escher. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktik-Analyse mit Tobias Escher.
Ich fand, gerade in der ersten Halbzeit hat Heidenheim Werder die Brot vom Butter genommen. Sie haben sehr intensiv gepresst. Ich fand auch den Einfall, auf so eine Mischung aus Dreier- und Viererkette zu setzen, sehr, sehr gut. Sie haben sehr viel über links gemacht mit Schöppner, mit einem vorstoßenden Föhrenbach. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. In der zweiten Halbzeit hat das Werder dann ein bisschen besser kontern können mit Grüll, der dann ein bisschen zentraler gespielt hat, auch mit Czovic, der ein bisschen rechts defensiver besser mitgeholfen hat. Dann kam aber direkt der Wechsel von Frank Schmidt wieder zu Marlon Busch, der dann auf rechts dann auch offensiv was gemacht hat. Da war dann Heidenheim nicht mehr ganz so linkslastig. Und dann war es wieder so ein bisschen das Heidenheimer Spiel. Und ich fand auch, Heidenheim hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht und hat so ein bisschen gezeigt, wenn es zu intensiv wird, kriegt Werder Bremen Probleme.
Ja, erstmal danke, Tobi. Da ist noch Luft nach oben. Lass die Dirigenten nochmal genau in den Blick nehmen, Malte. Wenn wir mal auf die Startaufstellung schauen, ist ja interessant, auf wen Horst Steffen vorne setzt. Findet auch Bernd aus Rheinhessen. Er schreibt und hat uns dann auch nochmal eine Sprachnachricht geschickt. Danke dafür. Die Aufstellung finde ich sehr interessant. Mit Pieper war zu rechnen, aber Čović und Gröll, da bin ich gespannt, wie es läuft. Also es war vor dem Spiel. Ja, grundsätzlich war ja Ginmann nicht in der Startelf. Boniface hat auch irgendwie noch Welpenschutz und über Keke Topp wird in dem Kontext offensichtlich auch nicht gesprochen. War das jetzt gut, mit Čović und Gröll reinzugehen? Čović hast du eben schon angesprochen, aber jetzt nochmal so die Rolle von Gröll auch abgeklopft und deren Zusammenspiel.
Ja, also Marco Gröll war lange Zeit auch unglücklich, hing auch in der Luft, ist zwar auch viel angelaufen, das ist sicherlich auch immer sein großes Plus, weshalb er auch häufiger den Vorzug bekommt. Die Torgefahr ist ihm immer ein bisschen abgegangen. Da hat er jetzt endlich, möchte man sagen, seit März mal wieder getroffen, obwohl diese Szene ja auch fast schon tot war. Und dann hat er es aber trotzdem noch hinbekommen. Diesen, ja, im Prinzip Türöffner für Werder hätte es sein können. Insofern hat sich seine Aufstellung dann ausgezahlt. Ich habe auch damit gerechnet, dass Justin Ginmar beginnt tatsächlich. Ich glaube, man kann sich darauf einstellen, dass je nach Gegner, wie Horst Steffen es für richtig hält, einer von beiden wahrscheinlich dann auflaufen wird. Dass über Keke Topp nicht geredet wird, ja, verstehe ich, dass das von außen manchmal so wirkt. Mensch, wo ist der Junge denn eigentlich? Der ist natürlich jetzt nominell erstmal hinter Victor Boniface, weil die vom Spielertypen, auch wenn sie unterschiedlich sind, dann doch zugleich sind. Das ist halt beides robust, beides körperlich und dann geht es auf den Abschluss. Und Keke Topp struggelt halt, haben wir auch schon drüber gesprochen, immer noch so ein bisschen mit sich selbst. Also da, natürlich ist es auch schlecht, wenn du nicht die Chance bekommst zu zeigen, dass du es vielleicht mittlerweile besser kannst, aber das Trainerteam guckt ja genau hin, ob Keke Topp jetzt mittlerweile in der Verfassung ist, das vielleicht auch mal wieder anders hinzustellen. Insofern muss er sich da momentan an diese Stelle halten, weil eben Boniface der Mann ist, der es da richten soll. Wenn man ihn sieht, denke ich auch, also heute oder im Stadion war das auch deutlich zu sehen, also das sieht ja immer ein bisschen körperlich schon, ist da immer noch viel Arbeit, war ja auch unter der Woche Thema, dass da auch mit Ernährungsberatung und allem Pipapo. Nichtsdestotrotz ist dieser Mann halt auch so eine Erscheinung, also der kann halt so einer, also ich glaube, so ein Abwehrspieler ist auch erstmal beeindruckt, wenn der vor einem steht, aber natürlich ist dieser sportliche Impact im Moment noch nicht so da, wie sie es alle gerne hätten.
Ja, also du hast jetzt teilweise schon die Frage von Dirk aus Dänemark beantwortet. Warum bekommt Keke keine Chance und wie fit soll denn Victor Boniface eigentlich noch werden?
Oh, sehr fit.
Nochmal ganz kurz zu Keke Topp, weil das interessiert mich. Du hast gerade gesagt, der struggelt so ein bisschen mit sich. Was ist denn sein Thema gerade?
Na, ich glaube einfach, dass er natürlich im Sommer schon mit großen Hoffnungen in die Vorbereitung eigentlich gestartet ist. Der wollte jetzt in seinem zweiten Jahr, nach auch dieser längeren Verletzungspause, die er letztes Jahr hatte, jetzt so richtig angreifen und zeigen, dass er da ist. Und es ist ihm einfach nicht so ganz gelungen. Und das trägt er jetzt, glaube ich, so ein bisschen mit sich rum. Ich glaube, dass das Selbstbewusstsein halt gerade nicht das Größte ist. Und natürlich weißt du auf der einen Seite, dass offensiv Werder nicht so supermäßig bestückt ist und du da eigentlich eine Chance hättest. Dann kriegst du aber noch so ein Boniface vor die Nase gesetzt, wo auch alle sagen, ja, der performt jetzt noch nicht megamäßig gut, aber du kriegst es selber auch noch nicht hin, und das sehen wir eben auch im Training, jetzt so mega anzubieten, dass du unbedingt die Nummer 1 sein sollst, dann oder der Stellvertreter oder so, also der da in diese Lücke stößt, die sich vielleicht bietet, das fehlt eben, was auch dann wieder im großen ganzen Kontext mit dieser Spielweise zusammenhängt, weil wer da eben momentan spielerisch auch in der Form nicht überzeugt, dass du einen klassischen Neuner da vorne reinstellst von Beginn an, der dann halt auch mit Flanken gefüttert wird. Das ist momentan nicht Werder. Werder möchte durch die schnellen Spieler, die sie haben, in die Tiefe, in den Rücken der Abwehr kommen. Und wenn das nicht funktioniert, dann hat Werder ein Problem. Und das hat man eben gegen Heidenheim sehr stark gesehen. Weil die Spieler dafür sind ja eigentlich da. Aber da fehlt es dann schon davor, dass Werder das jetzt gerade nicht umgesetzt bekommt. Und darunter leidet natürlich so ein Mann wie Keke Topp jetzt gerade, weil das einfach nicht sein Spiel ist. Und wenn sich diese Statik des Spiels verändert, dann kriegt halt momentan noch ein Victor Boniface den Vorzug. Kann sein, dass sich das nochmal ändert. Schauen wir mal.
Ja, und da sind wir bei dem Mann, dessen Fitness ja neben seinen Zitaten Talk of the Town ist. Was sagt denn jetzt die Aerobic-Uhr von Bonnie? Ist alles im grünen Bereich oder müssen wir da noch mal ein bisschen nachbessern?
Da gibt es sicherlich noch was zu tun. Also daraus hat Horst Steffen ja auch unter der Woche überhaupt keine Hehl gemacht. Hat gesagt, da arbeiten wir dran. Da gibt es auf jeden Fall noch Dinge zu verbessern. Aber er wird jetzt auch keine schnellen Sprünge machen. Und damit müssen wir wahrscheinlich jetzt alle leben, dass das im schlimmsten Fall bis Dezember oder was weiß ich oder vielleicht noch länger dauert, bis er halt wirklich in so einem Fitnesszustand ist, wo man sagt, okay, das passt so, wie wir uns das alle vorstellen, auch er selbst, glaube ich. Aber da, man sieht eben, also dadurch, dass das Thema Ernährung jetzt auch aufgeploppt ist, dass da wirklich an mehreren Fronten gearbeitet werden muss.
Aber sag mal, Malte, ich meine, die Frage wurde ja auch Clemens Fritz schon gestellt. Der war letzte Woche oder vorletzte Woche im Doppelpass. Jetzt heute haben sie ihm die Frage wiedergestellt. Glaubst du eigentlich, dass die das wirklich so auf der Uhr hatten, als die Boniface verpflichtet hatten? Dass klar war, dass der wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, bis November, Dezember braucht, um über 90 Minuten gehen zu können?
Ja, dass er, also die 90 Minuten glaube ich schon, dass du die Hoffnung hast, dass es natürlich in irgendeiner Form anders geht, dass du ihn vielleicht von Anfang an bringst und dann nach 60 schon runternehmen musst oder so. Ich glaube, die Hoffnung hatten sie schon, dass das ein bisschen schneller und besser funktioniert. Das würde ich jetzt aber auch gar nicht daran festmachen, dass das schlechtes Scouting ist. Also das hatte Clemens Fritz ja auch schon mehrfach betont. So einen Spieler kriegst du nicht, wenn der körperlich topfit ist. Mhm. Dann wäre er nämlich zum AC Mailand gewechselt für 40 Millionen, die da im Raum standen. Es hat alles schon Hand und Fuß, warum es eben nicht geklappt hat. Weil eben Victor Boniface körperlich nicht in dem allerbesten Zustand ist. Jetzt geht er den Umweg bei Werder. Werder ist das Risiko eingegangen. Diesmal nicht das ganz riesige Risiko, weil sie den eben nicht jetzt für Jahre gekauft haben, sondern es eine Leihe ist. Und natürlich hast du die Hoffnung, dass es jetzt noch irgendwie aufgeht. Aber klar, das Risiko ist groß. Und solange er nicht so performt, wie sich das alle wünschen, wird sich Clemens Fritz und auch jeder andere natürlich immer noch kritische Fragen gefallen lassen müssen. Das ist auch selbstverständlich.
Also Obst und Salat für Victor Boniface in der kommenden Woche und währenddessen lässt uns ja das Spiel jetzt so ein bisschen ratlos zurück. Also Stani, der bringt es ganz gut auf den Punkt. Es hieß doch vor zwei Spielen, jetzt geht die Saison erst richtig los, aber es sieht so aus, als ob die Mannschaft der Meinung wäre, dass wir noch am Anfang einer Vorbereitung mit Testspielen wären. Auf ein schlechtes Spiel und einen glücklichen 1-0-Sieg gegen St. Pauli folgt ein noch schlechteres und noch glücklicheres 2-2 gegen Heidenheim. Da sehe ich eine Entwicklung und die geht steil nach unten. Und auch Sebi sieht das große Ganze, waren das nicht die Spiele, die man unbedingt gewinnen wollte, wegen nicht absteigen und so. Frage nur für einen Freund. Also dieser müde Auftritt und die Leistung der Defensive war echt kaum zu ertragen. Was ist da aktuell los? Kellnere ich direkt weiter an dich, Malte. Ich meine, ein paar Themen haben wir jetzt schon aufgemacht, ja, ein paar Baustellen besprochen. Das Verletzungspech kann aber und sollte auch nicht immer Argument sein. Ich finde es so interessant, also Clemens Fritz schien ja heute mit dem einen Punkt zufrieden zu sein. Sind wir jetzt zu sensibel, zu kritisch alle miteinander?
Nee, also so richtig zufrieden war der auch nicht im Gespräch mit uns. Also er hat auch gesagt, also für ein besseres Ergebnis hat einfach ein gutes Spiel gefehlt und das hat ihn auch natürlich maßlos enttäuscht. Dass diese Leistungen so schwanken, also nicht, es geht mir gar nicht um die spielerische Leistung, sondern tatsächlich die von der Einstellung her, das finde ich auch wirklich erschreckend. Da haben wir natürlich auch überall gefragt und Marco Friedl stand auch, er kann es nicht so richtig erklären. Also es geht ja jetzt keiner auf den Platz und sagt, heute geben wir nur die Hälfte, weil das ist ja nur Heidenheim. Also das ist nicht der Fall, aber sie kriegen das halt überhaupt nicht umgesetzt und deswegen gab es eben auch diesen, ja, wirklich sehr, sehr lauten verbalen Einlauf von Horst Steffen in der Halbzeitpause. Marco Friedl hat uns das erzählt. Also er war eigentlich, der hat momentan einen geschwollenen Zeh und hat eine Spritze im Nebenraum bekommen. Der hat, also war gar nicht unmittelbar dabei, aber der hat es halt richtig knallen hören. Und Horst Steffen sagte dann, naja, immerhin wurde es dann in der zweiten Hälfte besser, aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass es eine gute zweite Halbzeit war, sondern das war das Mindeste, was ich erwarten konnte, was dann auf dem Platz zu sehen war. Also du siehst einfach, dass das große Problem momentan ist. Und wenn dieses Spiel vielleicht für irgendwas gut war, dann, dass wir in ein paar Wochen sagen können, das war wirklich das warnende Beispiel, so darf es auf keinen Fall werden. Und ja, du hast ja jetzt am Freitag schon direkt das nächste Kaliber. Wenn du mit so einer Leistung reingehst, dann wird nicht nur im Stadion gepfiffen, sondern dann hast du wirklich ein ernsthaftes internes Auftretungsproblem, will ich es mal nennen.
Neben Amos Pieper, der ja ein Lichtblick war, gab es einen Mann, der uns alle glücklich gemacht hat, Mio Backhaus, ist zum Man of the Match gewählt worden, völlig verdient, völlig zu Recht, wie ich finde, denn wir haben es ja eben schon angesprochen, der hatte bereits in den ersten 5 Minuten der Partie viele wichtige und gute Aktionen, das zog sich dann durch wie ein roter Faden und Olli aus Nordfriesland fällt dazu Folgendes ein: Glück gehabt, dass wir nicht verloren haben, danke Mio. Ja, ich schließe mich an. Der stand nach seiner Verletzung wieder im Tor und da weißt du ja nie, auf welche Leistungskurve er wieder aufsetzt. Gut gemacht und weiter so, würde ich sagen. Ne? Der ist fit und der wollte heute und hatte einfach auch echt ein Händchen.
Ja, genau. Also wir haben hinterher das Glück gehabt, dass wir mit ihm sprechen konnten. Und also erstmal war sehr auffällig. Der hat sich jetzt nicht irgendwie großartig gefreut. Er hat gesagt, er kann sich heute da jetzt irgendwie nicht drüber freuen, dass er Man of the Match wurde und dass er eine gute Leistung gezeigt hat, weil natürlich hat ihn auch das Ergebnis gestört. Er hat sich einerseits über seinen körperlichen Zustand tatsächlich gefreut, weil er sagte, dass er 90 Minuten durchgehalten hat. Es bedeutete ihm schon so viel, weil wenn du, so wie er, der auch viel halten musste, immer wieder auf die Schulter fällst, macht sich das irgendwann halt doch auch mal wieder bemerkbar. Und es hat ein paar Schmerzen bereitet. Er sagte aber, ist alles gut soweit. Er hat am Mittwoch, hatte er das erste Mal mit der Mannschaft trainiert und da war ihm klar, wir schaffen es. Und er hat einen dicken Dank an die Physioabteilung rausgeschickt, die sich da so liebevoll um ihn gekümmert haben, weil er schon sagte, das hätte auch was sein können, was länger dauert. Freut sich total über den Rückhalt, den Horst Steffen ihm gegeben hat und gesagt hat, wenn er wiederkommt und wenn er fit ist, dann bleibt er unsere Nummer eins. Er sagt auch nochmal, dass er es natürlich nicht so bleiben muss. Also er weiß selber, wenn er ein, zwei Fehler macht, werden alle danach rufen, Mensch, wann kommt denn der Karl Hein endlich wieder? Insofern fand ich das auch umso höher zu bewerten, dass so ein junger Mann, der immer noch seine erste Bundesliga-Saison spielt, so überzeugend zurückkommt. Wirklich, also das war ja schon eine gewisse Drucksituation für ihn und die hat er wirklich gut gemeistert. Hat auch gleichzeitig noch, das fand ich auch ganz toll, total lobende Worte an Karl Hein rausgeschickt, hat gesagt, ja, also für den ist das auch keine leichte Situation, der hat jetzt zweimal wirklich super gespielt, ist jetzt wieder die Zwei, hat er aber trotzdem das Gefühl, dass er Mio total supportet. Und war total dankbar, schätzt ohnehin die Zusammenarbeit mit ihm und weiß aber eben auch, da ist ein Mann, der ist richtig gierig und gallig darauf, natürlich auch im Tor zu stehen. Das pusht ihn in der Regel oder die Hoffnung hat er, dass er dadurch dann noch besser wird, weil er sagte auch, also er genießt das Woche für Woche in der Bundesliga zu spielen. Also nicht unbedingt während er spielt, aber er sagte wortwörtlich, also wenn er dann dahinterher dann nochmal irgendwie drüber nachdenkt, sagt er schon, boah, das ist schon verdammt geil. Also da geht für den gerade ein echter Traum in Erfüllung und dann tut so eine Leistung natürlich richtig gut.
Ja, du merkst auch, der muss noch ankommen, auch was seine O-Töne angeht. Also der war heute im Interview nach dem Spiel und er ist da doch sehr zurückhaltend. Man merkt, er will nicht viel rauslassen. Und ich finde das schön, dass man auch mal so einen bescheidenen Typen erlebt.
Absolut.
Also finde ich, macht mir Spaß. Wir zwei wagen den Ausblick mit Thomas aus Wiesmoor, der uns nämlich schon die nächste Partie in den Blick nimmt. Du hast ja eben schon gesagt, die Eisernen werden im Weserstadion zu Gast sein. Und Thomas fasst das folgendermaßen nochmal alles zusammen. Wieso hat Heidenheim mehr Biss und Willen? Mit Kampf und Leidenschaft haben die uns heute den Schneid abgekauft. Mit dieser Einstellung gibt es gegen die Mentalitätsmonster von Union den nächsten Dämpfer. Ja, eins ist klar, Union bringt Intensität mit. Olli Berg, wenn er denn spielt und auf jeden Fall jede Menge Oberwasser aus der Partie gegen Gladbach. Was hat Werder denn bis Freitag noch zu tun, um adäquat darauf reagieren zu können?
Ja, du hast ja eigentlich nicht viel Zeit. Das ist ja das große Problem. Also du kannst jetzt natürlich so ein paar taktische Dinge ansprechen, die nicht gut gelaufen sind. Aber ich glaube auch, dass es am Ende des Tages wird es über die Einstellung gehen. Du hast zuletzt gegen Union immer gar nicht so schlecht ausgesehen. Du hast halt zuletzt im Mai nach einer 2-0-Führung nur 2-2 gespielt und deswegen auch Europa aus dem Blickwinkel verloren. Aber trotzdem sah Werder ja zuletzt gegen Union eigentlich immer ganz gut aus. Also das ist jetzt ja keine unlösbare Aufgabe. Und ich würde jetzt auch die Rückkehr von Olli Berg, es wäre natürlich so eine typische Ausgerechnet-Geschichte, klar. Und Derek Köhn genauso, würde ich jetzt aber auch nicht zu hoch hängen. Aber klar, die hängen sich voll rein. Die kommen mit einem guten Ergebnis im Rücken, kommen die jetzt nach Bremen gefahren. Da muss Werder einfach vollends dagegenhalten und Werder muss das Publikum mitnehmen und kann sich nicht darauf verlassen, dass das Publikum da ist und die Mannschaft sozusagen nach vorne peitscht. Die müssen sich gegenseitig da sozusagen befruchten, aber Werder muss dafür so ein bisschen in Vorleistung gehen, gerade eben nach so einer Leistung wie an diesem Wochenende.
Und das wird Werder bitte tun um 20.30 Uhr am Freitag im eigenen Stadion. Wir freuen uns drauf, wir hoffen, dass noch ein bisschen Bewegung in die Sache kommt bis dahin. Und wenn ihr zwischendrin mit uns sprechen wollt, über Fußball oder die Tatsache, dass Mond und Brot nicht dasselbe WLAN nutzen, dann ist die 0160-9821 dreimal die 8 und die 4 eure Anspielstation.
Jetzt fängst du auch noch so
oder? Es ist so super. Also ich frage mich ja immer, sind das Übersetzungsfehler? Ist es einfach ein Marketinggenie der Boniface oder sind es einfach die Gedanken, die ihm so durch den Kopf gehen? Mich beschäftigt das einfach.
Also
man kann sich ja nicht immer nur mit den taktischen Spielzügen beschäftigen.
Nein, natürlich
weißt du? Man
nicht.
Muss ja auch mal in den Kopf der Spieler gehen.
Solange er versteht, woran er noch arbeiten muss, ist ja erstmal alles gut.
Ja, aber du weißt schon, dass Fische kein Fahrrad fahren.
Habe ich mir sagen lassen, aber Fisch und Fahrrad soll doch früher schon mal zusammengefunden haben, oder nicht?
Ja, man munkelt. Ja, habe ich auch gehört. Wie auch immer, ihr unterwegs seid, ob mit Fisch oder Fahrrad, lasst uns 5 Sterne Deluxe da, darunter machen wir es nicht. Es funktioniert wunderbar bei Spotify und überall dort, wo es unseren Podcast gibt. Ich bedanke mich bei dir, Malte. Ich hoffe, dass du unter 9 Stunden auch wieder nach Hause kommst.
Das hoffe ich auch.
Mit dem Pferd Hafer, dann läuft das schneller.
Ja, ich möchte morgen noch auf den Freimarkt. Also ich habe ein Ziel und das werde ich in der Bahn notfalls jede Stunde einmal dem Schaffner mitteilen, dass ich doch bitte noch abends auf den Freimarkt möchte.
Also den Kopf nach diesem Spielwochenende einmal durchschaukeln in der Krake und wir hören uns dann kommende Woche wieder. Cheers vom Nachspiel. Da ist schön, dass ihr so viel geschrieben habt. Danke dafür und bis bald.
Ciao.